Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Viele Unklarheiten nach Schüssen am Vormittag in Utrecht. Unser Korrespondent bringt uns auf den aktuellen Stand. Die tödliche Messerattacke, die im vergangenen Jahr in Chemnitz Ausschreitungen ausgelöst hat, wird seit heute juristisch aufgearbeitet. Wir berichten vom Prozessauftakt. Geht es nach dem Bundesfinanzminister, wird Deutschland mittelfristig weniger für Entwicklungshilfe und Verteidigung ausgeben. Welches Signal davon ausgeht, besprechen wir mit dem Entwicklungspolitiker Matern von Marschall von der CDU. Eine über 400 Jahre alte Parlamentsregel funkt Theresa May in ihren Brexit-Plan, zumindest vorerst. Auch darüber erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Es war 11:15 heute Vormittag, als die ersten Eilmeldungen aus Utrecht kamen. Schon bald war klar, nach einer Schießerei in der niederländischen Stadt gibt es Todesopfer und mehrere Verletzte. Noch bis in den Abend hinein wurde nach einem Täter gefahndet. Nun hat die Polizei einen Hauptverdächtigen festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ließ sich zunächst nicht viel sagen. Was es bisher an Erkenntnissen aus Utrecht gibt, fasst unser Korrespondent Ludger Katz-Mierzak am Ende dieses Tages zusammen.
Die Nachricht von der Festnahme des Hauptverdächtigen platzt mitten in die Pressekonferenz der Stadt Utrecht. Nachdem ihm ein Zettel zugesteckt wurde, bestätigt Polizeisprecher Rob van Bree: Wir erfahren tatsächlich soeben, dass der Verdächtige, den wir gesucht haben, inzwischen festgenommen wurde. Knapp 8 Stunden nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn gelingt es einem Großaufgebot der Polizei, den mutmaßlichen Täter in einer Wohnung im Norden der Stadt festzunehmen. Bei dem zuvor zur Fahndung ausgeschriebenen Verdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen mehrfach vorbestraften Mann türkischer Abstammung. Vor Gericht musste er sich schon wegen versuchten Totschlags und anderer Delikte verantworten. Im kommenden Sommer sollte ein Prozess wegen Vergewaltigung gegen ihn beginnen. Warum Gökmen T. 3 Menschen erschoss und 5 schwer verletzte, darüber, so Ministerpräsident Mark Rutte, sei den ganzen Tag über viel spekuliert worden.
Es sind viele Fragen und Gerüchte.
Es gibt viele Fragen und Gerüchte. So wie am Mittag schon gesagt, ist noch unklar, welche Motive hinter diesem Anschlag stehen. Utrechts Bürgermeister war der Erste, der von einem terroristischen Anschlag sprach. Zuvor hatten Meldungen über weitere Schüsse an anderen Orten in der Stadt für Unruhe gesorgt. Später stellte die Polizei jedoch klar, dass es solche Schüsse nicht gegeben habe. Die Behörden schließen einen Terrorhintergrund zwar weiterhin nicht aus, suchen aber auch im privaten Umfeld des Verdächtigen nach Motiven. Gökmen T. ist geschieden und wird von Nachbarn als gewaltbereit und psychisch instabil beschrieben. Innerhalb seiner Familie soll es Konflikte gegeben haben. Als religiösen Fanatiker kennen ihn seine Bekannten allerdings nicht. Auch Dan Molenaar glaubt nicht an einen Amoklauf oder einen Terrorakt. Er wurde als Fahrgast in der Straßenbahn Zeuge der Schießerei. Ich dachte dabei gar nicht so sehr an einen terroristischen Anschlag, sondern vielmehr an eine Abrechnung oder sowas. So als ob jemand, der sehr böse ist, eine Pistole nimmt und auf einen anderen schießt. Das war das Erste, was ich dachte. Nach dem Anschlag glich Utrecht zeitweise einer Geisterstadt. Viele Bewohner folgten dem Aufruf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Die Universität und viele Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, Moscheen evakuiert und Straßen gesperrt. Die deutsche Bundespolizei verschärfte die Grenzkontrollen, vor allem in Zügen und an Autobahngrenzübergängen. Erst nach der Festnahme des Hauptverdächtigen und einer zweiten Person hoben die Behörden die höchste Terrorwarnstufe für die Provinz Utrecht auf. Premier Rutte kündigte an, dass nun im ganzen Land an öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast wehen sollen.
Berichtet Ludger Katz-Mierzak. Wochenlang hatte eine tödliche Messerattacke in Chemnitz und die darauf folgenden Ausschreitungen in der Stadt ganz Deutschland in Atem gehalten. 7 Monate ist das her. Jetzt hat die juristische Aufarbeitung der Tat begonnen, die Auslöser war, zum Beispiel für Angriffe auf Ausländer. Der Prozess gegen den Hauptbeschuldigten muss aus Sicherheitsgründen in Dresden stattfinden. Vom Auftakt dort berichtet Bastian Brandau.
War der Angeklagte Ala S. an der Tötung von Daniel H. auf dem Stadtfest im August beteiligt? Dass die Wahrheitsfindung und Rechtsprechung eine lange und schwierige Angelegenheit werden dürfte, darauf gab der erste Prozesstag heute vor dem Landgericht Chemnitz einen Vorgeschmack. Nach dem Hauptverdächtigen in diesem Verfahren wird gefahndet. Am Nachmittag vernahm das Gericht den ersten Zeugen, der gleichzeitig auch Nebenkläger ist. Auch er war an dem Abend im August durch einen Messerstich verletzt worden. In der Vernehmung war er unsicher, ob auch eine zweite Person auf Daniel H. eingestochen habe oder ob diese ihn nur geschlagen habe. Die Anklage geht von 2 Personen aus, die 5-mal zugestochen haben sollen. die Sprecherin des Landgerichts Marika Lang.
Der Nebenkläger wurde befragt zum Tathergang, was er gesehen hat. Er hat es etwas anders geschildert, als er das bei der Polizei geschildert hat oder als die Polizei dies aufgenommen hat. Dann gab es auch eine Darstellung. Der Staatsanwalt hat sich als Opfer auf den Boden gelegt und hat sich vorführen lassen, wie der Zeuge das wahrgenommen hat, wie die beiden Täter, die er beobachtet haben will, sich verhalten haben.
Widersprüche in der Aussage könnten auch mit den traumatisierenden Erlebnissen in der Augustnacht in Chemnitz zusammenhängen, sagt die Anwältin der Verteidigung. Für Ricarda Lang war etwas anderes in der Aussage entscheidend.
Er hat sowohl bereits bei der Polizei wie auch am heutigen Tag in der Hauptverhandlung den Angeklagten nicht erkannt.
Nach Verlesung der Anklage, die lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag, gemeinschaftlichen versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung, stellte die Verteidigung heute den Antrag, den Prozess einzustellen. Aus Mangel an Beweisen.
Die Anklage ist verpflichtet, im Rahmen der Umgrenzungsfunktion bestimmte Sachen in der Anklageschrift darzustellen und wir sagen, das ist nicht erfolgt. Aufgrund der Anklage weiß man gar nicht, wer, wann, wie das Messer geführt hat und man weiß den zeitlichen Ablauf auch nicht, der im Übrigen heute durch die Zeugenaussage auch wieder nicht aufgeklärt wurde.
Mit der Annahme des Verfahrens habe das Gericht bestätigt, dass es den Tatverdacht für ausreichend halte, argumentierte die Staatsanwaltschaft während der Verhandlung. Das Gericht wird bis zum nächsten Prozesstag kommende Woche über diesen Antrag der Verteidigung ebenso entscheiden wie darüber, die Richter und Schöffen zu ihren politischen Einstellungen und Aktivitäten zu befragen. Rechtsanwältin Ricarda Lang.
Man muss sich dann, wenn diese Fragen beantwortet werden, die Frage stellen, ob jemand, der an solchen Kundgebungen teilnimmt, Angst vor Flüchtlingen hat oder der AfD zugeneigt ist, ob er in diesem Verfahren tatsächlich, und zwar da geht es um die Sicht des Angeklagten, einem vernünftigen Angeklagten, tatsächlich davon ausgehen kann, dass man hier unvoreingenommen, frei von allem, entscheidet. Und daran habe ich Zweifel.
Auch die Staatsanwaltschaft zeigt sich offen für einige der vorgetragenen Fragen an die Richter und Schöffen. Das Gericht stellte den Antrag zurück, wie Sprecherin Marika Lang erläutert.
Es wird demnächst entschieden werden, ob so eine Erklärung abzugeben ist, in welchem Umfang diese Fragen zu beantworten sind. Und dann schließlich werden irgendwann die Fragen beantwortet oder eben auch nicht.
Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt. Bis Ende Oktober sind 24 Gerichtstermine festgelegt und 50 Zeugen geladen. Dem Prozess, der aus Sicherheitsgründen in einem Gerichtssaal in Dresden stattfindet, folgten auch Mitglieder der rechtsextremen Chemnitzer Szene, die an den Kundgebungen im vergangenen Sommer beteiligt waren. In Chemnitz fand am Nachmittag die Beerdigung eines stadtbekannten Neonazis statt. Die Zeremonie für ihn im Stadion des Chemnitzer FC vor gut einer Woche hatte für Empörung gesorgt. An der Trauerfeier heute nahmen nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen teil. Gegen zwei Teilnehmende der Trauerfeier stellten die Beamten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Bastian Brandau, berichtete. Wenn es darum geht, die kurz- oder mittelfristige Vision der Bundesregierung zu erkennen, dann hilft oft ein Blick auf die Finanzen. Wie viel Geld ist was wert? Welche Ressorts bekommen absehbar mehr, welche weniger Geld? Was der Finanzminister für den Haushalt 2020 und die mittelfristige Finanzplanung vorhat, das haben wir jetzt erfahren. Denn die Vorlage seines Ministeriums für die Kabinettssitzung am Mittwoch ist heute bekannt geworden. Beim Haushaltsplan will man auf Sicht fahren, weil nicht klar ist, wie sich die Konjunktur entwickelt. Einzelheiten jetzt von Volker Findham aus unserem Hauptstadtstudio.
In einer Frage sind die Beamten im Finanzministerium stoisch. Sie arbeiten für die jeweiligen Haushaltsentwürfe nur das ab, was bereits beschlossene Gesetzeslage ist. Weitergehende Wünsche oder Vorstellungen werden demnach erst dann berücksichtigt, wenn konkrete Gesetzesentwürfe vorliegen. Das gilt aktuell etwa für die Frage einer künftigen Grundrente. Bis zu 8 Milliarden Euro hat Arbeitsminister Hubertus Heil für sein Konzept veranschlagt. Geld, das Heil zufolge aus dem Steuertopf kommen soll. Die Finanzbeamten haben diese Überlegungen im Haushaltsentwurf und in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Das könne frühestens in einer der kommenden Fortschreibungen geschehen, sobald man wisse, was die Bundesregierung konkret plane, heißt es. Diese Nüchternheit gilt auch an anderer Stelle. Grundlage für die wirtschaftlichen Annahmen ist die jeweils aktuelle Konjunkturprojektion der Bundesregierung und die geht derzeit noch von einem Wachstum von 1 statt 1,8% aus. Obwohl der Arbeitsmarkt noch brummt, dürfte das im Umkehrschluss schon auf weniger stark wachsende Steuereinnahmen hinauslaufen. Vor diesem Hintergrund müsse man die richtigen Prioritäten setzen, zumal die Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten will, heißt es. So plant die Bundesregierung für das kommende Jahr einen Haushaltszuwachs um 1,7%, der in den darauffolgenden Jahren noch geringer ausfallen soll. Konkret wurden in den Eckpunkten 362,6 Milliarden Euro für 2020 eingestellt, nach 356,4 Milliarden im laufenden Jahr. Davon entfallen knapp 11% auf Investitionen, also Forschungsausgaben, den Breitbandausbau und die künstliche Intelligenz. Das seien Investitionsausgaben auf Rekordniveau, heißt es im Finanzministerium. Als Erfolg gilt auch, dass die gesamtstaatliche Schuldenquote ob der erneut ausbleibenden Neuverschuldung in den kommenden Jahren deutlich unter die Maastricht-Grenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts fallen wird. Auch in den umstrittenen Titeln Entwicklungshilfe und Verteidigung weist der Entwurf Zuwächse aus. Für die Verteidigung soll im kommenden Jahr mehr zur Verfügung stehen und bis 2020 steigt die sogenannte NATO-Quote, also das Verhältnis der Ausgaben zum Inlandsprodukt, von derzeit 1,25 auf 1,37% an, sodass man der internationalen Verantwortung gerecht werde, heißt es. Die Bundesregierung hat aber eigentlich das Ziel ausgegeben, bis 2024 1,5% für die Verteidigung auszugeben. Ob der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten fahre die Bundesregierung da auf Sicht und verzichte deshalb auf übereilte Zusagen, heißt es. Auch in der Entwicklungspolitik halte man entgegen der Kritik des Ministers Müller faktisch an einem hohen Ausgabenniveau fest. Kürzungen sind nicht vorgesehen und Deutschland werde 2020 wieder die zweitgrößte Gebernation sein. Die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs und der mittelfristige Finanzplan sollen am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden und bilden die Grundlage für alle weiteren Debatten.
Besonders heftig diskutiert wird die mittelfristige Finanzplanung für Entwicklungszusammenarbeit und Verteidigung. Nach der bisher veröffentlichten Planung soll der Entwicklungshilfeetat im kommenden Jahr gleich bleiben, ab 2021 abgesenkt werden. Bei der Planung für die Verteidigung lässt sich mittelfristig ebenfalls ein abnehmender Trend festmachen. Sind das die richtigen Prioritäten? Das habe ich am Abend mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Matern von Marschall besprochen. Er ist Mitglied im Entwicklungshilfeausschuss. Das Finanzministerium sagt, man sei immer noch das zweitgrößte Geberland in der Entwicklungshilfe. Reicht Ihnen das?
Nein, die reicht nicht aus. Also da werden wir auch dafür kämpfen. Ich bin ganz sicher, dass das auch meine Kollegen aus der Unionsfraktion jedenfalls im Ausschuss unterstützen werden. Und wir stehen da ganz an der Seite von Bundesminister Müller. Und wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass auf der anderen Seite in Bereichen wie Arbeit und Soziales, dieser Etat ist ja schon ein um mehr als 40% des ganzen Bundeshaushaltes und durch die Zuschüsse des Bundes zu den Renten droht das immer weiter sich zu vergrößern. Und wenn wir dann noch an die möglicherweise sogar bedingungslose Grundrente denken, dann kommen da noch mehr Milliarden dazu. Und insofern müssen wir sozusagen das Gesamttableau betrachten und einen fairen und vernünftigen Ausgleich finden. Aber eins ist klar, für uns in der Union, die globale Verantwortung Deutschlands steht ganz oben und da müssen wir zuverlässig sein.
Herr von Marschall, über die Priorisierung, auch was die Rente angeht, möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Bleiben wir doch erstmal bei Entwicklungshilfeminister Müller, der jetzt von einer Gefährdung der Planungs- und Arbeitssicherheit seines Ministeriums spricht. Das ist also aus Ihrer Sicht keine Übertreibung.
Das ist, glaube ich, keine Übertreibung, vor allen Dingen nochmal auf die mittelfristige Finanzplanung blickend. Es ist ja so, wir haben Partner, wir haben unterdessen auch eine Fokussierung auf Partner, mit denen wir besonders intensiv zusammenarbeiten wollen. Das sind auch Länder, die selber Farbe bekennen und die erkennbar selber auch den Willen haben, ihre eigenen Länder voranzubringen. Und diese Partner möchten wir natürlich zuverlässig unterstützen, auch was ihre Good Governance angeht, also auch was die Regierungsführung dort angeht. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass diese Länder sich selbst in die Lage versetzen, bei sich Steuern zu erhöhen. Das heißt also, dass sie ihre eigene Kraft stärken. Da müssen wir wirklich mittelfristig und eigentlich auch langfristig zuverlässiger Partner bleiben. Und diese Sorge von Minister Gerd Müller teile ich ausdrücklich. Und ich finde, das muss sich der Koalitionspartner, muss sich die SPD auch zu eigen machen, so wie es eben auch im Koalitionsvertrag festgelegt ist.
Das Finanzministerium sagt aber, alle Verpflichtungen, die bekannt seien, die seien auch mit Geld unterlegt. Wie erklären Sie sich das dann?
Ja, also ein kleiner Einwurf. Wir haben ja in der Vergangenheit, und auch das ist im Koalitionsvertrag festgelegt gewesen, über zusätzliche Mittel gesprochen. Zusätzliche Mittel bedeutete in diesem Zusammenhang Mittel, die aus Überschüssen von Steuereinnahmen zu verteilen waren. Also Überschüsse, die entsprechend der Steuerschätzung dann hinzukamen. Und die sollten und wurden auch in der Vergangenheit, das ist auch im Koalitionsvertrag festgelegt gewesen, gleichermaßen bei Entwicklungszusammenarbeit und auch bei Verteidigung eingesetzt. Und jetzt ist es natürlich so, dass aufgrund der jetzt sich verringernden Wachstumsprognosen, die ja jetzt nur noch bei 1% liegen, natürlich auch die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Und deswegen hat der Finanzminister natürlich, und da hat er wiederum recht, Sorge, dass wir das, was auch unsere Überzeugung ist, nämlich dass die schwarze Null gehalten werden muss, dass das auch bei seinem Haushaltsentwurf weiter abgebildet wird. Aber wir müssen, und das will ich schon sehr ausdrücklich sagen, auch politische Prioritäten setzen. Politische Prioritäten unabhängig von der Arithmetik oder von Prozent setzen. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da sagen, da muss die Entwicklungszusammenarbeit einen verlässlichen Entwicklungspfad beim Etat auch in den nächsten 2, 3, 4 Jahren haben. Und das sehe ich im Moment gefährdet, von der Verteidigung mal ganz zu schweigen. Da wird ja sogar gesprochen darüber, dass möglicherweise der Etat rückläufig ist. Und das ist überhaupt nicht in Einklang zu bringen damit, dass wir ja unsere eigene Zielsetzung mindestens mal auf 1,5% vom BIP zu kommen, beim Verteidigungshaushalt dann weit verfehlen würden.
Gut, aber Sie sind ja auch nicht gegen Investitionen und auch nicht gegen die schwarze Null.
So ist es, aber weil Sie dieses Wort ansprechen, Investitionen, es ist natürlich so, dass wenn wir die Handlungsmöglichkeiten, unsere Handlungsmöglichkeiten immer weiter einengen, indem wir im Haushalt für Arbeit und Soziales weit in die Zukunft reichende Verpflichtungen aussprechen, die aber gerade keine Investitionen sind, sondern die eben Zuschüsse zum Beispiel in die Rentenversicherungen sind, dass wir dann eben tatsächlich unsere Investitionsmöglichkeiten weit einschränken. Und natürlich nicht nur bei Verteidigung oder in den Entwicklung, das sind ja auch Investitionen übrigens in unsere eigene Wirtschaft. Also wenn wir Klimaschutz weltweit fördern, dann dient das ja auch denjenigen, die aus Deutschland hier bei uns gereifte Technologien in diese Länder dann exportieren.
Aber die Bundesregierung will doch sozialen Zusammenhalt im Land stärken. Geht das nicht nur über Sozialpolitik und damit solche Vorhaben wie die Grundrente, die die Menschen einfach mehr zu spüren bekommen, wie Ausrüstung für die Bundeswehr beispielsweise?
Na, ich will mal so sagen, sozialer Zusammenhalt ist selbstverständlich wichtig. Es ist eben nur die Frage, wie der erreicht wird, ob ich sozusagen die Möglichkeiten der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung durch Investitionen immer weiter untergrabe oder eben einenge, indem ich die Posten für Verpflichtungen im Sozialen immer weiter erhöhe. Ich sprach ja vorhin davon, das ist schon mit 145 Milliarden im Sozialetat jetzt 40% des Bundesetats. Und wenn man sich die Zukunftsperspektiven da anschaut, dann werden da in den nächsten Jahren nochmal etliche Milliarden dazukommen. Also da müssen wir irgendwann auch mal eine Bremse einziehen, weil sonst haben wir einen Bundeshaushalt, der eben gar keine Investition mehr ermöglicht. Und ich sag noch was, was Investitionen angeht. Da geht es natürlich auch um Forschungspolitik. Wir sind in einem globalen Wettbewerb, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz. Also hier haben wir ganz große Felder, die alle, wenn wir da investieren, dazu beitragen werden, dass unsere Gesellschaft natürlich stark bleibt, dass wir zukunftsfähige Arbeitsplätze haben. Und das ist natürlich das, was am ehesten dann sozialen Zusammenhalt stärkt.
Bei uns im Deutschlandfunk der Unionspolitiker Matern von Marschall, Mitglied im Entwicklungsausschuss des Bundestags. Wenn es um Essen geht, dann glauben ja nicht wenige, wenn etwas nicht schmeckt, muss man es, verkürzt gesagt, nur oft genug probieren. Aber kann das auch bei Austrittsabkommen funktionieren? Wir werden es, was den Brexit angeht, vielleicht nie erfahren, denn Premierministerin Theresa May darf dem Unterhaus den bereits abgelehnten Austrittsvertrag nicht nochmals zur Abstimmung vorlegen. Der Parlamentspräsident hat das heute untersagt. Christine Heuer berichtet aus London.
Order,
ruft John Bercow.
I wish to make a statement to the House.
Und schon nimmt der Speaker des Unterhauses die nächste Kurve auf dem unübersichtlichen Weg der Briten raus aus der Europäischen Union. Was Bercow dann sagt, macht Theresa Mays Pläne für die nächsten Tage gegenstandslos.
If the government wishes to bring forward a new proposition, that is neither the same.
Wenn die Regierung dem Unterhaus einen neuen Vorschlag vorlegen will, der weder derselbe noch substanziell derselbe ist wie der, den das Parlament am 12. März verworfen hat, wäre das völlig in Ordnung. Was die Regierung nicht tun kann, ist, dem Haus denselben Vorschlag oder substanziell denselben Vorschlag vorzulegen, wie den, der letzte Woche mit 149 Stimmen abgelehnt wurde.
As that of last week, which was rejected by 149 votes.
Die Premierministerin hatte ihren Deal mit der EU diese Woche nochmals, dann bereits zum dritten Mal zur Abstimmung stellen wollen. In der Hoffnung auf ein knappes Ja oder zumindest auf ein Nein, das knapp genug ausfällt, um ihren Plan vielleicht auch noch ein viertes Mal einzubringen. Nächste Woche nach dem EU-Gipfel, ganz kurz vor Toresschluss. In der Hoffnung, dass es den Abgeordneten zu heiß wird und sie am Ende Ja sagen. May hat auf Zeit gespielt. John Bercow macht ihr mit wenigen Sätzen einen Strich durch die Rechnung. Er beruft sich dabei auf eine parlamentarische Regel aus dem Jahr 1604. Seit 1912 hat sie niemand mehr angewendet. Aber nun tut es Mays Parteifreund, der Tory, der gegen den Brexit ist. Entzücken bei den Brexiteers.
Point of order, Mr. Jacob Rees-Mogg.
Thank you, Mr. Speaker.
Vor allem möchte ich sagen, wie erfreut ich bin, dass Sie sich an dem alten Beispiel orientieren. Das ist mal etwas, womit ich sehr einverstanden bin. Dabei schien Rees-Mogg im Frühstücksfernsehen fast schon zum Einlenken bereit. Eine kurze technische Verschiebung mit Mays Deal, eine lange Verschiebung ohne ihn und damit vielleicht der Exit vom Brexit. Das war Mays Druckmittel und es wirkte. Ist kein Deal besser als ein schlechter Deal, fragt der Interviewer und Rees-Mogg antwortet, kein Deal ist besser als ein schlechter Deal, aber ein schlechter Deal ist besser als in der EU zu bleiben, in einer Hierarchie von Deals.
So no deal is better than a bad deal?
No deal is better than a bad deal, but a bad deal is better than remaining in the European Union, in the hierarchy of deals.
Nun ist Mays Deal vom Tisch. Wie um alles in der Welt soll sie in Brüssel noch substanzielle Änderungen aushandeln. Und der No Deal scheint wieder möglich, ebenso wie alles andere, irgendwie. Bercow hatte May übrigens nicht vorgewarnt. Ihr Brexit-Staatssekretär Kwasi Kwarteng hat nichts Neues zu bieten, als die Abgeordneten ihn fragen, was die Regierung nun eigentlich vorhat.
In a spirit of optimism, I still believe there is a chance, it may be a slim chance.
Ich bin ein Optimist und glaube, dass es vielleicht noch eine kleine Chance gibt, dass das Parlament über den Vertrag abstimmt und Ja sagt. Sie können darüber lachen, aber ich glaube immer noch daran.
But I still believe that.
Kuckuck, kuckuck. Dieser Abgeordnete im Hintergrund hält Theresa Mays Brexit-Staatssekretär schlicht für verrückt.
Berichtet Christine Heuer. Und um 23.33 Uhr machen wir jetzt weiter mit aktuellen Kurzberichten des Tages. Der Wirbelsturm Idai hat in Mosambik schwere Verwüstungen angerichtet. Jetzt warnt der Präsident vor einer Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Jana Gent.
Präsident Filipe Nyusi sagte laut dem staatlichen Radio, er rechne mit mehr als 1.000 Toten und das allein in Mosambik. Aus der Luft könne man viele Leichen sehen, die im Wasser treiben, so wird Nyusi zitiert. Bestätigt wurde das aber noch nicht. Zerstörte Straßen und weggeschwemmte Brücken behindern die Bergungsmaßnahmen. Die am stärksten betroffene Stadt Beira mit ihren gut 500.000 Einwohnern ist von der Außenwelt abgeschnitten. Straßen sind nicht mehr intakt, der Hafen ist gesperrt und am Flughafen können wegen der nach wie vor starken Winde und des Regens kaum Hubschrauber starten oder landen. Der erste Mobilfunkbetreiber nahm zwar seine Arbeit wieder auf, aber Geräte zu laden ist unmöglich, wenn es nirgendwo Elektrizität gibt. Die Situation muss unbeschreiblich sein, weil Menschen nicht einmal ihren Angehörigen sagen können, wenn es ihnen gut geht. Beinahe jedes Gebäude in Beira soll beschädigt oder zerstört sein, berichten Augenzeugen. Auch in Simbabwe sind die Hilfslieferungen schwierig, weil Straßen und Brücken zerstört sind. Auch dort wird erst in einigen Tagen der endgültige Schaden feststehen.
Nach der massiven Gewalt bei den Gelbwesten-Protesten in Paris will Frankreichs Premierminister Edouard Philippe künftig auch Demonstrationsverbote aussprechen. Marcel Wagner.
Ab dem kommenden Samstag würden unangemeldete Demonstrationen auf den Pariser Champs-Élysées und auf wichtigen Plätzen in Bordeaux und Toulouse verboten, sagte Philippe bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die Verbote würden verhängt, sobald sich gewaltbereite Kräfte unter die Demonstranten mischen würden. Philippe kündigte außerdem an, in Absprache mit Präsident Emmanuel Macron den Polizeipräfekten von Paris aus seinem Amt zu entlassen. Als Begründung sagte der Premierminister, die Vorgänge vom Wochenende hätten gezeigt, dass die Strategie gegen die Gewalt nicht richtig umgesetzt worden sei und es Fehler bei den Einsätzen der Sicherheitskräfte gegeben habe. Seit mittlerweile 18 Wochen demonstrieren die sogenannten Gelbwesten jeden Samstag und fast immer unangemeldet. Allerdings hatte die französische Regierung sie bisher gewähren lassen, auch um nicht in Verdacht zu geraten, die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Wiederholt war es dabei zu schweren Ausschreitungen gekommen. Am vergangenen Samstag hatten sich in Paris nach Angaben des Innenministeriums rund 1500 gewaltbereite Randalierer des linksextremen sogenannten Schwarzen Blocks und anderer Gruppierungen unter die Demonstranten gemischt. Auf und um die Champs-Élysées wurden zahlreiche Geschäfte verwüstet und teilweise in Brand gesteckt. Die Opposition forderte daraufhin den Rücktritt von Innenminister Christophe Castaner. Das französische Parlament hatte als Reaktion auf die gewalttätigen Ausschreitungen bereits beschlossen, das Demonstrationsrecht zu verschärfen. Das entsprechende Gesetz wird aber aktuell noch vom Verfassungsrat geprüft und ist daher noch nicht in Kraft.
Die NATO und die EU stellen 5 Jahre nach der Annexion der Krim erneut Forderungen an Russland. Astrid Korall.
Am 5. Jahrestag der aus ihrer Sicht völkerrechtswidrigen Annexion der Krim fanden EU und NATO deutliche und kritische Worte. Beide erklärten, dass sie die Annexion weiterhin nicht anerkennen werden. Von Seiten der NATO hieß es, solange Russland nicht wieder internationales Recht einhalte, werde es keine Rückkehr zum normalen Betrieb, zum Business as usual geben. Das Bündnis forderte Russland auf, die Kontrolle über die Krim an die Ukraine zurückzugeben. Außerdem müsse Moskau politische Gefangene freilassen und die Aufrüstung auf der Halbinsel stoppen. Gleichzeitig zeigte sich die NATO besorgt über russische Pläne, die Militärpräsenz in der Region am Schwarzen Meer zu erhöhen. Ähnlich äußerte sich die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Sie kritisierte, dass in den vergangenen 5 Jahren Freiheiten systematisch eingeschränkt und Rechte der Krim-Tataren verletzt worden seien. Auch Mogherini verband ihre Stellungnahme mit der Forderung, ukrainische Soldaten freizulassen und alle Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen.
Nach 2 Abstürzen der Flugzeugtypen Boeing 737 MAX gibt es Zweifel an der US-Flugaufsicht. Medienberichten zufolge prüft das US-Verkehrsministerium jetzt das Zulassungsverfahren. Sebastian Schreiber.
Das Wall Street Journal berichtet, das US-Verkehrsministerium untersuche, ob die Luftfahrtbehörde FAA bei der Zulassung der Maschine geeignete Analyseverfahren genutzt hat. Die Untersuchung habe schon nach dem Absturz der 737 MAX in Indonesien vor fast einem halben Jahr begonnen. Dem Bericht zufolge prüft die US-Regierung Daten und entsprechende Dokumente. Auch die Kommunikation zwischen Boeing und der Luftfahrtbehörde FAA werde unter die Lupe genommen. Es geht möglicherweise um die Frage, warum die Behörde entschied, dass ein zusätzliches Simulatortraining für Piloten des neuen Flugzeugtyps 737 MAX nicht notwendig sei. Die Luftfahrtbehörde FAA weist Kritik an der Zulassung zurück, es seien alle üblichen Standards eingehalten und Testverfahren absolviert worden. Im Fokus der Debatte über die Sicherheit der 737 MAX-Serie steht ein neues Kontrollsystem. Es soll einen zu steilen Start der Flugzeuge verhindern. Doch nun steht das System im Verdacht, bei den Abstürzen in Indonesien Ende Oktober und in Äthiopien vor einer Woche eine Rolle gespielt zu haben. Dutzende Länder weltweit haben nach den Abstürzen angeordnet, die Flieger am Boden zu lassen. Boeing betont, die Flugzeuge seien sicher, der US-Hersteller empfiehlt jedoch, die Maschinen vorerst nicht zu nutzen.
An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 25.914 Punkten, ein Plus von 0,3%. Und über Aktuelles vom Börsentag in Frankfurt berichtet Klaus-Rainer Jackisch.
Es war das Hauptthema heute an der Frankfurter Börse. Die bestätigten Gespräche über ein mögliches Zusammengehen zwischen der Deutschen und der Commerzbank. Doch Euphorie wollte sich auch bei den Anlegern nicht einstellen. Zwar legten Aktien der Deutschen Bank um 4,2% zu und die der Commerzbank um 7,2%. Doch die Mehrheit der Finanzakteure, darunter auch viele Großinvestoren der Banken, äußerte sich eher verhalten bis ablehnend. Denn die Liste der Kritik ist lang. Drohender Kahlschlag aber nicht nur in der Bankenszene, auch in der Automobilindustrie. Nachdem VW vergangene Woche angekündigt hatte, weitere 7000 Jobs zu streichen, folgte heute der angeschlagene Autozulieferer Leoni. Hier sollen 2000 Stellen wegfallen, weil die Geschäfte immer schlechter laufen. Die Aktie rutschte um fast 20% ab. Auch der gesamte Aktienmarkt endete im Minus. Brexit und Konjunktursorgen ließen den deutschen Aktienindex um 28 Punkte sinken auf 11.657 Punkte zum Schluss des Computerhandels.
Und wir halten nochmals inne bei einem dieser Börsenthemen, die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Welche Rolle spielt zum Beispiel der Bund als Commerzbank-Großaktionär? Der Bundesfinanzminister spricht sich ja seit Monaten für starke deutsche Banken aus. Über die Reaktionen auf die Gespräche berichtet jetzt Brigitte Scholtes.
Begeistert ist man im politischen Berlin nicht unbedingt von der Ankündigung der Fusionsgespräche zwischen den beiden Großbanken. Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die beiden Häuser dazu gedrängt habe, das sieht sein Sprecher Heiner Hebestreit jedenfalls nicht so.
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Regierungssprecher Steffen Seibert wiederum gab sich schmallippig.
Die Bundesregierung wird das beobachten, aufmerksam beobachten.
Dass die Vorstände beider Banken eher widerwillig diese Gespräche aufgenommen haben, das könnte politisch motiviert sein, mutmaßt Florian Tonka, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
Vielleicht will Olaf Scholz einfach Kontrolle über diese beiden Banken in Deutschland behalten und verhindern, dass da auch vielleicht mehr international, mehr europäische Akteure mit ins Spiel kommen. Das sind politische Erwägungen und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Skeptisch zeigt sich auch der frühere finanzpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Gerhard Schick, der sich inzwischen bei der Bürgerbewegung Finanzwende engagiert. Er verweist auf die Gefahr des Scheiterns einer solch großen Bank.
Wenn die umkippen, dann ist die Gefahr, dass das gesamte Finanzsystem leidet. Und deswegen ist auch eine europäische Megabank ein Problem. Allerdings muss man sagen, dass andere Banken eben stabiler aufgestellt sind als die Deutsche Bank. Von daher zumindest es nicht dann zwei schwache Institute wären, die zusammengehen.
Die Aktionäre aber scheinen angetan von der Vorstellung, mit der Übernahme der Commerzbank könnte die Deutsche Bank eine implizite Staatsgarantie erhalten können. Ein wesentlicher Punkt für die Zurückhaltung gegenüber dem Projekt liegt aber vor allem darin, dass für eine Fusion vor allem Kostensynergien sprechen würden. Das aber bedeutet eines, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein massiver Arbeitsplatzabbau. Ich gehe von deutlich mehr als 20.000 Stellen aus. Wenn Sie einmal schauen, Commerzbank Dresdner Bank, die Fusion, da sind Arbeitsplätze auf der Strecke geblieben, die der Belegschaftsstärke der Dresdner Bank vor der Fusion entsprochen haben. Ich vermute, wir reden hier über 30 bis vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da entlassen werden können im Zuge der ganzen Geschichte. Und dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister einem solchen Projekt das Wort redet, finde ich schon bemerkenswert.
Das kritisierte auch Frank Bsirske scharf. Der Verdi-Chef ist Mitglied im Kontrollgremium der Deutschen Bank. Das werde die Dienstleistungsgewerkschaft auch in den Aufsichtsräten der beiden Banken kritisch begleiten. Auch die Bundeskanzlerin scheint mit solchen Folgen nicht glücklich. Ihr Kanzleramtsminister Helge Braun sagte gegenüber der Bild-Zeitung, wenn es zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze käme, wäre das ein schwieriger Befund. Doch es gibt offenbar starke Kräfte, die die Fusion durchdrücken möchten, vermutet Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Es scheint eben mit dem Aufsichtsratschef Achleitner bei der Deutschen Bank, mit Cerberus, also einem wichtigen Anteilseigner, auch richtig relevante Kräfte zu geben, die auf eine solche Fusion drängen. Von daher halte ich es durchaus für möglich, dass dieses Projekt durchgezogen wird und hoffe aber, dass es noch verhindert werden kann.
Die politischen und wirtschaftlichen Reaktionen auf die Deutsche Bank Commerzbank Fusionsgespräche. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nennt es einen Affront gegen Menschenrechte, Vernunft und Justiz. Ein russisches Gericht hat heute Ojub Titijew, den Leiter der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in der russischen Teilrepublik Tschetschenien, zu 4 Jahren Lagerhaft verurteilt wegen Drogenbesitzes. Er selbst und seine Unterstützer gehen davon aus, dass er lediglich mundtot gemacht werden sollte. Christina Nagel berichtet.
Stunde um Stunde verlas die Richterin die Urteilsbegründung, Seite für Seite, Wort für Wort, ohne Pause, ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse oder die der Anwesenden. Erst am Ende des fast 10-stündigen Lesemarathons in dem überfüllten, stickigen Gerichtssaal kam sie zu der alles entscheidenden Frage: Schuldig oder nicht schuldig? Ihr Urteil: Titijew hat sich des illegalen Drogenbesitzes schuldig gemacht. Das Strafmaß 4 Jahre Haft in einer geschlossenen Siedlung, die Zeit, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, wird angerechnet. Für Alexander Tscherkassow von der Menschenrechtsorganisation Memorial, für die auch Titijew arbeitet, ist das Urteil ein Skandal. Das Urteil ist gesetzeswidrig, unbegründet und ungerecht. Man kann Dutzende Fälschungen aufzählen. Die hat die Richterin allerdings nicht für aussagekräftig befunden. Dafür hat sie alles, was die Ermittler vorgelegt haben, für vertrauenswürdig gehalten. Polizisten hatten behauptet, in Titijews Auto etwa 200 Gramm Marihuana gefunden zu haben. Bilder der zahlreich vorhandenen Überwachungskameras, die das hätten belegen können, gibt es nicht. Sie hätten nicht funktioniert, hieß es fast schon lapidar. Dem Gericht schien das nicht weiter wichtig zu sein. Titijew, der seit über einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, bestritt bis zuletzt die Vorwürfe. Nicht nur seine Anwälte halten die vorgelegten Beweise für fabriziert. Auch in einem Expertenbericht, den die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa veröffentlicht hat, werden sie als offensichtlich fingiert bezeichnet. Titijew, darauf haben viele Zeugen zudem immer wieder hingewiesen, sei ein gläubiger Muslim. Ein Mann, der nie in seinem Leben geraucht habe, betont der Vorsitzende von Memorial, Alek Alov, kopfschüttelnd. In diesem politisch motivierten Prozess gehe es um etwas ganz anderes: das endgültige Aus für die Arbeit von Menschenrechtlern in Tschetschenien. In den vergangenen Jahren waren wir die Einzigen, die hier weitergearbeitet haben. Alle anderen haben das Land verlassen oder sich von Menschenrechtsverteidigern in Gegner verwandelt. Titijew hatte den Mut gehabt, die Leitung des Memorialbüros in Tschetschenien zu übernehmen, nach dem brutalen Mord an seiner Vorgängerin Natalia Estemirova. Er habe, erklärt die Journalistin und Menschenrechtlerin Soja Svirtova, sein ganzes Leben anderen gewidmet. Er hat Menschen vor dem Tod gerettet, vor Folter, hat sehr vieles ans Licht gebracht, was in Tschetschenien passiert ist. Doch damit soll nun nach dem Willen von Republikchef Ramzan Kadyrov endgültig Schluss sein. Er teilte Menschenrechtsaktivisten im Land bereits im August in den sozialen Netzwerken mit, dass nach dem Ende des Gerichtsverfahrens gegen Titijew Tschetschenien für sie verbotenes Gebiet sei, genauso wie für Terroristen und Extremisten. Internationale Kritik dürfte an Kadyrov ebenso abprallen wie die zuvor auch von der Bundesregierung geäußerten Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Prozesses. Westliche, darunter auch deutsche Politiker und Diplomaten, waren immer wieder nach Tschetschenien gereist, um das Strafverfahren gegen Titijew direkt zu verfolgen. Sie werteten das Urteil als willkürlich und politisch motiviert. Die Anwälte Titijews haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen.
In Neuseeland mischen sich in die Trauer nach den Attacken von Christchurch konkrete Gedanken an die Konsequenzen. Die Premierministerin hat eine Verschärfung der Waffengesetze angekündigt. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für Trauerfeiern. Lena Bodewein berichtet über ein Land, das nach wie vor auf der Suche nach Normalität ist.
Wie soll der Alltag in Christchurch weitergehen, fragen sich viele, wenn überall in der Stadt kleine Bagger unterwegs sind, um Gräber auszuheben und Freiwillige, die bei den anstehenden Begräbnissen der 50 Opfer helfen wollen. Diese jungen Muslime sind aus Australien gekommen. Ja, sie haben über eine WhatsApp-Gruppe Helfer gesucht und dann sind wir schon zum Flughafen gerannt. Das ist die schwerste Aufgabe, die die Familien der Opfer, die die Stadt und die Neuseeland jetzt bewältigen müssen.
Ich weiß nicht, ob das den Leuten in Deutschland klar sind. 50 Tote hier ist was anderes als 50 Tote in Amerika oder 50 Tote in Deutschland, weil wir einfach ein so kleines Land sind.
Frauke John ist Krankenschwester. Sie lebt seit 21 Jahren in Neuseeland und jetzt in Christchurch.
Und wo dann in Christchurch dann doch jeder jemanden kennt, der jemanden kennt. Und so war es beim Erdbeben, insofern hat uns das auch so stark betroffen und so ist es jetzt halt auch wieder. Und es ist wirklich eine nationale Tragödie.
Hunderte Schüler von Highschools in Christchurch begannen ihren Schultag mit einer Mahnwache. Normalität ist noch weit weg. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Jedes Geräusch erschreckt mich, erzählen diese Schülerinnen. Das Gefühl von Sicherheit und Frieden, das viele Menschen bis zu diesem verhängnisvollen Freitag mit Neuseeland verbunden haben, das ist für immer verschwunden. In der Hauptstadt Wellington machte sich heute Premierministerin Jacinda Ardern zumindest an den Versuch, es wiederherzustellen. Der Terrorangriff in Christchurch am Freitag war der schlimmste Terrorakt auf unserem Boden. Es war tatsächlich einer der schlimmsten weltweit in jüngster Zeit. Er hat eine Reihe von Schwächen in Neuseelands Waffengesetzen offenbart. Die klare Lektion, die die Geschichte weltweit lehrt, ist, dass wir jetzt handeln müssen, wenn wir unsere Gemeinschaft sicherer machen wollen. Das Kabinett hat prinzipiell für eine Verschärfung der Waffengesetze gestimmt. Details sollen in den nächsten 10 Tagen bekannt gegeben werden. Aber, und das sei das Wichtigste, sie seien darin komplett einer Meinung, auch der Koalitionspartner, die populistische Partei New Zealand First. Deren Chef Winston Peters hatte bisher eine Verschärfung des Waffenrechts abgelehnt. Doch, so meinte er, ihre Welt habe sich für immer verändert. Darum müssten sich auch Gesetze ändern. Und, so Jacinda Ardern, sie sei sicher, dass auch die Waffenbesitzer dieser Meinung seien. Das Thema Fremdenfeindlichkeit sprach sie auch an. Wenn wir die Unversehrtheit unserer muslimischen Gemeinschaften sicherstellen wollen und auch die anderer, der 200 Ethnien, die in Neuseeland leben, dann muss uns klar sein, dass es Menschen gibt, die unsere Werte von Offenheit, Verschiedenheit und Mitgefühl nicht teilen. Das ist etwas, dem wir als Nation begegnen müssen.
Berichtet unsere Korrespondentin Lena Bodewein. Die Lohnlücke wird nicht kleiner. Der richtige Hebel zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern ist offensichtlich noch nicht gefunden. Auch heute machte der Equal Pay Day auf diese Lohnlücke aufmerksam. Claudia van Laak berichtet von der Kundgebung von Gewerkschaften und Sozialverbänden in Berlin.
Billige Tickets nur für Frauen. Mit dieser Aktion reagierten die weiblich geführten Berliner Verkehrsbetriebe BVG heute auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Statistisch gesehen verdienen Männer 21% mehr als Frauen. Deshalb war für den weiblichen Teil der Berliner U- und S-Bahn-Fahrer das Ticket heute 21% billiger. Eine Aktion, die auf das tiefer liegende Problem hinweisen sollte. DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Heute am 18. März, 77 Tage nach dem 1. Januar, haben Frauen in diesem Lande mehr oder weniger für lau gearbeitet. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass damit endlich Schluss ist.
Die Gesetze, die die Lohnlücke verringern sollten, seien nicht wirksam, liefen ins Leere, so DGB-Chef Hoffmann auf einer Gewerkschaftskundgebung am Vormittag am Brandenburger Tor. Er forderte eine Frauenquote auch für Vorstände, nicht nur für Aufsichtsräte. Außerdem transparente Gehälter. Ein entsprechendes Auskunftsrecht müsse auch für kleine und mittlere Unternehmen gelten. Hoffmann weiter.
Wir brauchen endlich ein Bundesgleichstellungsgesetz. Das soll ja 2025 kommen und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leistungsfunktionen im öffentlichen Dienst endlich realisieren.
SPD-Bundesfrauenministerin Franziska Giffey schloss sich den Gewerkschaftsforderungen an. Eine Frauenquote auch in den Vorständen der wichtigsten deutschen Unternehmen sei ganz in ihrem Sinne.
Es gibt mehr Männer, die Thomas oder Michael heißen, als Frauen in den Chefetagen der deutschen Unternehmen. Das kann es doch wohl nicht sein. Und damit können wir auch nicht einfach stehen lassen, wenn Menschen sagen, naja, das ist eben so, wir finden keine. Ja, wenn wir keine finden, dann müssen wir eben noch mal genauer gucken. Und es muss sie geben. Und wenn sie nicht da sind, sofort, dann müssen sie unterstützt werden auf ihrem Weg.
Für die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA dagegen ist der heute ausgerufene Equal Pay Day pure Ideologie. Frauen entschieden sich eben für schlechter bezahlte Berufe, sagt der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Ein weiterer Teil der Lohnlücke entstehe durch vermehrte Teilzeitarbeit von Frauen. In Wirklichkeit liege die Lohnlücke nur bei 2%. Damit gehöre Deutschland im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den geringsten Lohnunterschieden, so die Arbeitgeber.
Aus Berlin berichtete Claudia van Laak und um 23 Uhr fast 54 ist jetzt Khaled Naha aus der Nachrichtenredaktion bei mir im Studio mit den Kommentaren aus den Zeitungen von morgen.
Der Prozessauftakt gegen einen Mann aus Syrien, der in Chemnitz einen anderen Mann erstochen haben soll, ist das Hauptthema in den Zeitungen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert eine Instrumentalisierung des Falls in rechten Kreisen. All die Empörten könnten auf den unabhängigen Rechtsstaat und dessen Urteilskraft vertrauen. Doch ein Blick auf den Facebook-Auftritt der Bürgerbewegung Pro Chemnitz zeigt ein anderes Bild. Dort fordert einer die Todesstrafe für den Syrer. Ein anderer droht, bei einem Freispruch werde was passieren. Erneut wird der Tod von Daniel H. missbraucht, um Rassismus und Hass zu schüren. Im Mai wählt Chemnitz einen neuen Stadtrat. Pro Chemnitz tritt auch an. Es scheint, dass hinter dem Hass Kalkül steckt. Dass die Oberbürgermeisterin von Chemnitz, Barbara Ludwig von der SPD, einen möglichen Freispruch als schwierig bezeichnete, greift die Rheinzeitung aus Koblenz auf. Das ist im Ansatz nachvollziehbar, wenn man einzig die zu erwartenden Reaktionen auf einen möglichen Freispruch in den Blick nimmt. Aber diese Einschätzung behält man dann doch besser für sich, bespricht sie allenfalls mit den Sicherheitsbehörden für die Lagebeurteilung am Tag der Urteilsverkündung. Die Aussage öffentlich zu tätigen ist hingegen höchst verhängnisvoll, wenn damit die oberste Repräsentantin der Stadt Erwartungshaltungen der Politik an die Justiz suggeriert. Mit den Prinzipien des Rechtsstaats verträgt sich die Aussage nicht. Der Reutlinger Generalanzeiger wertet die Aussage so: Alle wissen natürlich, was die Oberbürgermeisterin befürchtet. Im Falle eines Freispruchs wird es in Chemnitz mit großer Sicherheit zu weiteren gewalttätigen Ausschreitungen kommen und Chemnitz weiter in den Schlagzeilen bleiben. Doch sie weiß auch, dass Chemnitz mit dem Urteil, wie auch immer es ausgehen wird, klarkommen muss. Und das Darmstädter Echo findet: Bisher gibt es keinen Anlass, an einem fairen Verfahren in Dresden zu zweifeln. Aber der Druck, unter dem die Richter stehen, ist enorm. In Chemnitz versammelte sich die Szene am ersten Prozesstag zur Beerdigung eines rechtsextremen Hooligans. Eine Machtdemonstration. Für unseren Rechtsstaat ist der Prozess in Dresden eine Bewährungsprobe. Ein anderes Thema in den Zeitungen ist der 5. Jahrestag der Annexion der Krim durch Russland. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden schreibt aus diesem Anlass: Alle wissen, die Krim ist weg. Es ist ein eingefrorener Konflikt, dessen Lösung jedenfalls mittelfristig nicht zu erreichen ist. Auch wenn sich in der Ukraine politisch längst nicht alles zum Positiven entwickelt, muss man immer bedenken, wer in dem Konflikt der Schwächere ist. Daher wäre es wünschenswert, wenn der Westen der Ukraine und der Krim nicht nur zum Jahrestag mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung befindet: Eine Anerkennung der Annexion kommt nicht in Frage. Nicht nach 5 Jahren und auch nicht in 50 Jahren. Das würde das Vorgehen im Nachhinein legitimieren und nur zur Nachahmung einladen. Andererseits wird der Westen die Entwicklung mit Sanktionen nicht rückgängig machen können. Ihre Aufhebung sollte deshalb davon abhängig gemacht werden, ob Moskau sich woanders kooperativ verhält, insbesondere bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens. Die Krim wird eine Region gegensätzlicher Rechtsauffassungen bleiben. Eine international isolierte Halbinsel.
Vielen Dank für den Einblick in die Zeitung von morgen an Khaled Naha für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Fazit mit Kultur vom Tage. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt eine gute Nacht. Tschüss.